Verzicht führt nicht zu Entspannung. Nicht langfristig. Jeglicher Verzicht führt nicht zu einer Entspannung. Also dieser Satz ist eigentlich am Schluss nochmal, da könnte man so ein Ausrufezeichen dran machen, dass das einfach total widersinnig ist. Also Verzicht im Sinne von keine Bedürfnisorientierung, weder körperlich noch seelisch sozusagen, das wird das Kind langfristig aus dem Gleichgewicht bringen. Da würde ich in fast einer Absolutheit dahinter so einen Punkt setzen und sagen, Verzicht führt nicht zu Entspannung.
Hi, wir sind Julia und Katharina von Confidimus und wir vertrauen. Mit unseren Coachings helfen wir Menschen, emotionales Essen zu erkennen und liebevoll und achtsam aufzulösen. Was uns dabei auffällt, es geht immer um die Wechselwirkung zwischen Vertrauen und Angst. Und genau da möchten wir hinschauen.
Dieser Podcast nimmt dich mit auf eine Reise zu dir selbst. Bist du im Vertrauen oder holt dich die Angst immer wieder ein? Was kannst du tun, um loszulassen, deine Ängste anzunehmen und möglicherweise sogar zu überwinden? Und was ist der Gewinn? Für dich und für deine Familie. Heute sprechen wir über einen Artikel in der Brigitte Mom, bei dem eine Mutter berichtet, dass ihr Kind zuckersüchtig geworden ist und ja, was sie dagegen unternommen hat. Und wir haben natürlich viele Fragezeichen dazu und werden diesen Artikel mal aus unserer Haltung heraus kommentieren. Schön, dass du zuhörst. Ja, Julia, möchtest du mal anfangen, diesen Artikel vorzulesen, beziehungsweise den ersten Abschnitt mal vorzulesen und dann sagen wir vielleicht dazu, was so uns an Gedanken dazu kommt.
Ja, total gerne. Vielleicht vorab noch ganz kurz. Also wir sprechen ja mit Eltern ganz oft über dieses Thema, ne? Haben wir schon oft gesagt, eines der meist besprochenen Themen in unseren Coachings. Und tatsächlich ist jetzt auch hier wieder so, dass ein Coachie von mir mir diesen Link geschickt hat zu diesem Artikel. Der tatsächlich, das muss ich dazu sagen, schon ein bisschen älter ist. Ich sehe gerade hier vom März 2017. Aber natürlich, diese Themen sind im Netz und sind auch sehr weit verbreitet im Internet, ne? Und wenn man sich damit befasst, darf ich meinem Kind Zucker geben, ja oder nein? Wenn wir Eltern begleiten durch so eine Verzichtphase, dann ja, kommen da natürlich ganz viele Ängste und Sorgen und so weiter hoch. Und dann hangelt man sich oft an solchen Artikeln entlang, die etwas versprechen, von dem wir ja glauben, dass es vielleicht so in der Form etwas fragwürdig ist, ne? Also immer wenn ich solche Artikel lese, dann ploppen bei mir ganz viele Ausrufezeichen und Fragezeichen auf. Und deswegen finde ich super, dass wir das mal besprechen. Und also dieser Artikel, er trägt die Überschrift Mutter gibt ihrem Kind keinen Zucker mehr mit erstaunlichem Effekt. Das weckt natürlich unsere Aufmerksamkeit als Eltern. Und dann geht's weiter mit der Kampf einer Mutter gegen den Zucker ist zum Hit im Netz geworden. Worum geht es hier? Um Anna Larsson. So heißt die Frau, die gerade mit einer besonderen Aktion im Netz von vielen Eltern Aufmerksamkeit bekommt. Die Schwedin kämpfte zu Hause mit einem Problem, das wir alle gut kennen, Süßigkeiten. Da muss ich ehrlicherweise schon einhaken und sagen, dieses Problem kenne ich nicht mehr. Also,
ja, es ist irgendwie so eine Selbstverständlichkeit geworden, dass irgendwie alle Eltern mit diesem Problem kämpfen. Dabei ist ja das alleine schon eigentlich ein Glaubenssatz, den man mal hinterfragen kann.
Ja.
Ob man denn mit diesem Thema kämpfen muss.
Genau. Also die Confidimus-Familien, die kämpfen damit nicht mehr, das wissen wir. ich mach mal weiter. Oh ja, geht's dann hier weiter in dem Artikel. Mama, darf ich ein Eis? Kann ich Schokolade? Ich will aber. Genau. Und irgendwann hatte Anna Larsson genug von dem Gejammer, nachdem ihr Kind wieder mal einen heftigen Wutanfall bekommen hatte, weil sie ihm die Süßigkeiten verwehrte, entschied sie, dass nun erstmal Schluss ist mit dem Zucker.
Ja, also heftiger Wutanfall, das Kind möchte unbedingt Zucker haben, das spricht ja von vornherein jetzt schon mal für eine Situation, die irgendwie aufgeladen ist, die eskaliert ist. Und wir können natürlich jetzt nur Hypothesen anstellen, warum es zu diesen heftigen Wutanfällen immer wieder kam. Und da denke ich, fällt uns beiden direkt ein, dass die Mutter wahrscheinlich sehr oft Verbote ausgesprochen hat und dadurch auch so ein Verzichthunger im Kind entstanden ist. Und ja, das Süße natürlich eine ganz besondere Sache für das Kind war. Mhm. Also möglicherweise, Hypothese, das wissen wir natürlich jetzt nicht, wurde vielleicht auch mit Süßigkeiten belohnt und bestraft. Also dass die Mutter vielleicht gesagt hat, nein, aber du musst jetzt erstmal die Paprika essen und nur dann darfst du einen Keks haben und. Also so dass dieser Zucker für das Kind aus irgendeinem Grund extrem attraktiv geworden ist, so dass es dann eben ja mit aller Macht dafür gekämpft hat, das dann auch zu bekommen.
Genau, und entsprechend heftig fällt dann die Reaktion aus, ne? Also dieser heftige Wutanfall, der da beschrieben wird, wenn man es dann nicht bekommt, ne? Also in Summe ist das eine ganz aufgeladene, verkrampfte Situation offensichtlich, die, so wie es von außen scheint, sehr von Kontrolle geprägt ist und wenig von Vertrauen, ne? Also klar, diese Mutter, die das Gefühl hat, ich muss irgendwie diesen Zuckerkonsum regulieren und ich bin es jetzt einfach leid, jedes Mal in diesen Kampf zu gehen, jedes Mal in diese Diskussion zu gehen, jedes Mal irgendwie einen Wutanfall zu haben und irgendwie, na, da kann man sich ja reinführen, so meinen, so jetzt ist irgendwie Schluss, ne? Ich kann nicht mehr und jetzt hören wir einfach komplett auf mit dem Zucker, ne? Und das hat sie dann ja so auch umgesetzt. Also es geht dann hier weiter in dem Artikel mit der Überschrift, echt so radikal? Ja, es irritierte Anna Larsson, dass sich ihre 4 Jahre alte Tochter wie eine Süchtige benahm. Zitat, ihr Verlangen nach Zucker war so groß, sie verweigerte das Essen, das wir kochten. Alles, was sie essen wollte, waren Dinge wie gezuckerte Joghurts, so die Physiotherapeutin gegenüber der BBC. Ja, da ist etwas, was wir ja ganz oft lesen, ne? So dieses Suchtverhalten, also der Zucker macht süchtig. Was wir hier aber natürlich gar nicht wissen ist, wie ist denn da die Tischatmosphäre in dieser Familie, ne? Also wenn natürlich das Gemüse immer mit Druck und Zwang assoziiert ist, dann verweigern alle Kinder das irgendwann, ja. Das bedeutet aber nicht, dass es da direkten Kausalzusammenhang zum Zucker gibt und es ist auch kein Beleg dafür, dass Zucker süchtig macht, wenn Kinder andere Lebensmittel ablehnen. Das hat halt ganz viel damit zu tun, wie diese anderen Lebensmittel aufgeladen sind, ne? Und wenn ich immer erst, so wie du gesagt hast, Paprika essen muss, bevor ich einen Keks haben darf, dann ist natürlich diese Paprika total, ja, negativ assoziiert, mit Druck und Zwang irgendwie belegt. Und natürlich habe ich dann kein sozusagen innerliches Verlangen, beziehungsweise diese Lebensmittel werden einfach aus der Kinderperspektive unattraktiver, ne? Das haben wir ja schon ganz, ganz oft gesehen und auch beschrieben. Und dann ist es ja immer so, dass ich denke, ja gut, aber wenn ein Kind jetzt 5, 6 Tage lang nur gezuckerte Joghurt isst, wird es irgendwann körperlich, auf körperlicher Ebene meldet der Körper sich schon und sagt, hey, stopp, ich brauche jetzt Vielfalt, ich brauche Abwechslung, aber wir lassen das ja gar nicht zu, ne? Also wir lassen ja gar nicht zu, dass das Kind vielleicht ein paar Tage mal in diese einseitige Schiene kommt, um dann diese Erfahrung möglich zu machen, dass es selbst spürt, okay, ich brauche jetzt aber was anderes, ne?
Ja, das ist ein Stück weit auch wie, wenn man mit dem Kind die ganze Zeit kämpft und sagt, zieh dir aber eine Jacke an, es ist draußen kalt. Und das Kind macht es dann irgendwie widerwillig und man hat jeden Tag diesen gleichen Kampf, anstatt dass man das Kind einfach mal lässt, einfach mal seine Erfahrung machen lässt und dann steht es halt in der Kälte und kommt vielleicht ja selbst zu der Erkenntnis, dass es sagt, okay, es war mir zu kalt, ich möchte jetzt eine Jacke anziehen. Oder aber das Kind sagt, nö, ich fühle mich eigentlich wohl so. Ich brauche keine Jacke. Also es wären ja beides Ergebnisse, die eigentlich in gleicher Weise in Ordnung sind. Und so ist es natürlich auch mit diesem gezuckerten Joghurt. Ich verbiete das. Und es kann ja sein, dass das Kind eine gute Bekömmlichkeit dafür hat. Oder es kann auch sein, dass das Kind selber merkt, so, boah, nach 3 Tagen so attraktiv ist es eigentlich gar nicht. Und dann kommt eben diese Erkenntnis aus dem Kind selbst heraus. Und das ist natürlich viel wertvoller, als wenn der Kompass sozusagen im Außen liegt, weil es natürlich dadurch nicht lernen kann, sich selbst gut zu spüren.
Ja, genau, absolut. Also diese eigenen Erfahrungen, die Kinder da machen, die prägen sich natürlich ein und sind deshalb natürlich viel, viel wertvoller als alles, was irgendwie von außen so geregelt wird, ne? Also das ist ja irgendwie bei allem so im Leben, dass Dinge, die wir selber erfahren, dass die viel mehr mit uns machen und dass wir natürlich unser Verhalten daraufhin auch viel, viel besser anpassen können, ne? Also ja, und gerade beim Essen ist das natürlich ein ganz, ganz großer, wichtiger Aspekt, der aber bei dieser Zuckerthematik ja oft, finde ich, komplett unter den Tisch fällt, ne? Wir lesen dann, ja, sie wollte nur gezuckerte Joghurts essen und automatisch denken wir, oh mein Gott, das können wir nicht zulassen als Eltern. Wir denken dann an 5 Portionen Obst und Gemüse und wir denken aber immer, wir müssten das von außen steuern und haben so wenig Vertrauen, dass das Kind das von innen selber schon sehr, sehr gut reguliert in dem Maße, wie es für das Kind ganz individuell eben gut und richtig ist, ne? Das ist natürlich jetzt hier die Frage, ist das für dieses Kind eine gute und richtige Entscheidung? Weil natürlich, wenn viel belohnt und bestraft wurde mit Zucker, dann ist ja dieser innere Kompass per se erstmal schon aus dem Gleichgewicht. Ja, das heißt, ne, also wir merken schon, wir können viele Hypothesen aufstellen. Es gibt einfach viele Dinge, die wir da einfach nicht wissen. Ich würde eigentlich gerne mit dieser Mutter mal reden und sie fragen, sind ja jetzt schon 5 Jahre vergangen, wie es dann ihrem Kind eigentlich heute geht und ob sie immer noch so radikal den Zucker irgendwie weglassen. Aber ja, da sind einfach so viele Randaspekte oder andere Aspekte, die gar nicht beleuchtet werden, dass mich das manchmal schon auch echt so ein bisschen, das treibt mich schon echt um, ne? Diese oberflächliche Berichterstattung, Zucker ist böse, Übeltäter, süchtig und so weiter. Aber ja, soll ich mal weitergehen, was dann passierte? Also wir haben also dieses Kind, das einen Wutanfall bekommt, wenn ihm die Süßigkeiten verwehrt werden, die Mutter, die beschreibt, dass sie ihr Kind wie so eine Süchtige wahrnimmt und das ja einfach immer nur nach Zucker verlangt. Und jetzt geht's weiter in dem Artikel. Und was passierte? Schon nach wenigen Tagen sei das Kind wie ausgetauscht gewesen, Ausrufezeichen. Sie beruhigte sich viel schneller, schlief abends schnell ein und sie wollte nicht die ganze Zeit Fernsehen, sondern Dinge unternehmen, erzählt Larsson.
Also ich finde bei einem vierjährigen Kind, was jetzt so rauskommt, dass vorher die ganze Zeit nur fernschauen wollte, ist da ja auch schon etwas massiv in der Schieflage. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das nur daran lag, dass dieses Kind ab und zu mal was Süßes haben durfte. Also es kommt ja im Artikel am Anfang schon durch, dass die Mutter es immer eigentlich oder immer wieder verboten hat und dann ab und zu mal erlaubt hat. Und dass da dann ein Kind dabei rauskommt, dass aufgrund dieses Zuckers, es hat ja offenbar vorher gar nicht viel haben dürfen, weil sonst wären ja diese Machtkämpfe gar nicht entstanden, dass dieses Kind mit 4 Jahren die ganze Zeit nur noch fernsehen möchte. Also da ist aus meiner Sicht noch irgendwie ganz was anderes auch in der Schieflage. Also da stimmt für mich was nicht. Ja.
Jetzt können wir natürlich hingehen und sagen, vielleicht hat dieses Kind wirklich eine schlechte Bekömmlichkeit für Zucker, ne? Das kann ja sein.
Ja, ist möglich, klar.
Oder? Also es kann ja sein. Ne? Mhm. Es gibt Menschen, die einfach das nicht gut verstoffwechseln können. Und für die ist es dann natürlich auch eine gute Entscheidung, davon weniger zu essen, ne? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das bei diesem Kind der Fall ist, dass der Körper den Zucker einfach nicht gut verstoffwechseln kann, dass da keine hohe Bekömmlichkeit gegeben ist, dann müssten wir uns aber wiederum die Frage stellen, warum isst sie dann so viel von etwas, das ihr nicht gut bekommt? Also warum funktioniert das Körpergefühl da nicht?
Richtig. Naja, und da sind wir jetzt wieder bei dem, was ich gerade schon angesprochen hatte, bei diesen Faktoren, die den inneren Ernährungskompass aus dem Gleichgewicht bringen, ne? Belohnung, Bestrafung, Gewohnheiten. Nein, du musst jetzt erst das essen, dann kannst du das Dessert haben. Möglicherweise dann auch ein Essen nebenbei, ein massiver Gesundheitsfokus, dass die Mutter vielleicht die ganze Zeit gesagt hat, schau mal, hier ist das Gesunde und hier ist das Süße. Das ist ganz schlecht für dich, was dann den Reiz wiederum erhöht hat und. Also da sind, und davon bin ich ziemlich überzeugt, vorher Dinge passiert, die das Kind aus dem Gleichgewicht gebracht haben und es dazu gebracht haben, dass es vielleicht im Übermaß irgendwas verlangt hat, obwohl es körperlich eigentlich gar keinen Bedarf danach hatte.
Ja.
Sprich, emotionale Komponenten sind da das Thema. Was ich jetzt noch gar nicht erwähnt hatte, war, vielleicht hat das Kind Traurigkeit damit bekämpft, vielleicht hat das Kind Frustration damit bekämpft und. Also da muss vorher schon was aus dem Gleichgewicht gewesen sein.
Ja. Und nochmal, es greift viel zu kurz, dem Zucker hier die Schuld in die Schuhe zu schieben, obwohl eben diese Option keine hohe Bekömmlichkeit natürlich schon auch eine Option ist, ne? Also das ist ja…
Auf jeden Fall, ja.
Ne? Also versteht uns da nicht falsch. Es geht uns nicht darum, irgendwie den Zucker jetzt reinzuwaschen und zu sagen, esst so viel Zucker, wie ihr könnt, sondern es kann natürlich sein, dass es da auf körperlicher Ebene tatsächlich eine schlechte Bekömmlichkeit gibt. Und wenn das so wäre, dann ist Zucker einfach auch in hohen Mengen für dieses Kind nicht die individuell richtige Ernährungsweise. Ne?
Ja.
Das ist aber nichts, was man sozusagen für jedes Kind genauso in den Raum stellen kann.
Ja, ja, und also wie brachial sie ja dann das umsetzt, ist aus meiner Sicht auch dann kein bedürfnisorientierter, achtsamer Weg, sondern ist ein autoritärer Weg.
Ja.
Und ja, darüber können wir gleich auch vielleicht nochmal kurz sprechen, wenn es dann darum geht, ja, wie geht es dem Kind jetzt?
Ja, also ich mach mal weiter. Es wird nämlich dann die Frage aufgeworfen in dem Artikel, hat das Kind den Zucker nicht vermisst? Und die Antwort offenbar kaum. Sie mochte plötzlich Dinge, die sie vor dem Experiment noch abgelehnt hatte. Zitat der Mutter, ihre Geschmacksknospen waren wie neu. Und dann geht's weiter mit erstaunlich. Das fanden viele tausende Eltern im Netz auch, die ihren Facebook-Post dazu geteilt und kommentiert haben. Vielleicht setzt sie einen neuen Trend. Larsson jedenfalls wirbt dafür, es ihr nachzumachen. Man müsse ja nicht so eine Radikalität machen wie sie, sondern einfach weniger Zucker auf den Speiseplan setzen.
Oh Gott, da fallen mir direkt so viele Dinge irgendwie dazu ein. Mhm. Also gehen wir mal von der einen Möglichkeit aus, dass das Kind tatsächlich keine gute Bekömmlichkeit hat für Zucker. Mhm. Dann kann es ja tatsächlich sein, dass eine gewisse Beruhigung stattgefunden hat, emotional, wenn es vielleicht auf Zucker so reagiert, dass es danach sehr aufgekratzt ist und. Also sprich, körperliche Signale für eine Unbekömmlichkeit. Mhm. Das kann natürlich sein. Und trotzdem ist es natürlich so, dass die Mutter es sehr brachial umgesetzt hat. Und wenn man sagt, ja, sie mochte plötzlich Dinge, die sie vor dem Experiment noch abgelehnt hatte, ja gut, ich meine, das Kind hat natürlich einen gewissen Energiebedarf, es hat Hunger und wenn es nur das essen kann, was auf den Tisch kommt, dann muss es natürlich seinen Hunger stillen mit dem, was da ist. Das ist ja total klar. Also das heißt, es ist überhaupt nicht sicher, dass diese Dinge, die es dann gegessen hat, auch wirklich zu dem Kind gepasst haben.
Also ich finde, aus Elternperspektive, wenn man das liest, klingt das ja zu schön, um wahr zu sein, ne? Also so von heute auf morgen gibt es das einfach nicht mehr und plötzlich hat man ein ausgeglichenes Kind, das irgendwie wieder Energie hat, das sozusagen die Geschmacksknospen waren wie neu. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir hier erstmal sehr deutlich sagen, Achtung, also für alle, die sich denken, wir machen das jetzt auch so, ne, damit kann man schon auch sehr, sehr viel Schaden anrichten. Tatsächlich ist es bei mir so, dass ich gerade die Coaching-Familie, die mir diesen Link geschickt hat, dass die genau das Gegenteilige beobachten. Sie waren sehr, sehr restriktiv mit Süßigkeiten und jetzt durch unsere Begleitung gehen sie da mehr ins Vertrauen und sehen im Grunde, dass das Kind viel mehr Energie hat, viel wacher ist, viel ausgeglichener ist, auch besser schläft. Das heißt, da ist offensichtlich ein Kind, das mit diesen Lebensmitteln, das einfach da eine hohe Bekömmlichkeit für hat. Und die haben natürlich auch darunter gelitten, immer diese Nachfrage und immer wieder das Regulieren und so weiter. Und mit dem Freigeben hat man natürlich erstmal die Sorge, es wird komplett eskalieren. Das war am Anfang auch ein Stück weit so wie wir es fast immer beobachten.
Ja.
Und dann hat es sich eingependelt. Und ich frage immer wieder, wie geht's eurem Kind? Und dann sagen die, ihm geht's gut. Der ist auch nachmittags nicht mehr so müde. Der ist irgendwie wach, der ist aktiv, der ist fit. Also Und dann haben wir schon auch gesagt, naja gut, da macht er auf körperlicher Ebene wohl alles richtig. Also er braucht es offensichtlich gerade. Ja, das heißt, es gibt auch diesen umgekehrten Fall, darüber redet ja nur leider nie jemand, außer wir, ne? Wir tun das jetzt. aber ich möchte wirklich davor warnen, diesem Aufruf, so tut es mir gleich und setzt da einfach irgendwie einen Schlussstrich, weil, wenn wir mal ehrlich sind, der Zucker so oder so ist der Zucker da in unserer Welt und auch dieses vierjährige Mädchen, das ist heute 9, ne, wenn der Artikel aus 2017 ist, lebt immer noch in einer Welt, in der es Zucker gibt, ne?
Ja klar, ich meine, was hier in diesem Artikel auch später nicht noch thematisiert wird, ist, was passiert denn außerhalb der eigenen vier Wände? Also da wird ja in dem Artikel überhaupt nicht drauf eingegangen. Also es wird hier so getan, als könnte man auf einmal so eine Bubble für sein Kind kreieren, in dem es halt keinen raffinierten Zucker mehr gibt. Weil es stimmt ja auch nicht, dass sie quasi auf Zucker komplett verzichtet. Das ist ja überhaupt nicht möglich. Das heißt, es ist ja sowieso schon eine Definitionsfrage, die hier falsch formuliert ist eigentlich. Weil man müsste jedes Mal schreiben, die Mutter hat auf raffinierten Zucker verzichtet und nicht auf Zucker per se. Mhm. Das aber nur am Rande. Also dieses Kind lebt jetzt mit der Familie mit 4 Jahren vielleicht noch in dieser Blase, wo Zucker nicht mehr existiert, aber dieses Kind wird in die Schule kommen, vielleicht ist es auch schon im Kindergarten, es wird Freunde haben, es wird irgendwann an einem Kiosk vorbeilaufen, es wird irgendwann Taschengeld haben und. Und was ist dann mit dem Kind? Also wird es dann möglicherweise total eskalieren, weil das Kind dann auf einmal merkt, okay, ich habe da jetzt eine lange Zeit einen großen Verzicht erlebt. Oder wird das Kind möglicherweise in so eine zwanghaft gesund Essweise abdriften, was dann schon Richtung Orthorexie gehen kann? Der Punkt ist ja der, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass dieses Kind möglicherweise eine schlechte Bekömmlichkeit für Zucker hat, dann kann dieses Kind das auch von sich aus verinnerlicht erlernen, ohne Verbote. Und dieses, wenn das Kind das wirklich erlernt hat und sich gut spüren kann, dann ist das auch nachhaltig. Weil wenn, na, das ist ja immer so, wenn man sich mal an irgendwas so überessen hat, dass einem schlecht geworden ist davon, dann sagt man, um Gottes Willen, das kann ich gerade gar nicht mehr haben. Das heißt, das sind diese Dinge, die zu einer Langfristigkeit führen können. Und dieses brachiale Verbot halt eben nicht.
Genau, und diese Dinge brauchen halt Augenhöhe, ja, ne? Die brauchen keine Verbote oder keine Radikalität, wie hier beschrieben, sondern die brauchen ein: Oh Mama, mir drückt der Bauch, hast du zu viel gegessen, woran könnte es liegen? Mach mal die Augen zu, spür mal rein, wie fühlst du dich denn? Wie fühlt sich denn dein Körper gerade an? Ja. Ne? Welche Signale sendet dann dein Körper? Also diese Hilfe, die Kinder zu unterstützen, sich gut zu spüren. Ne? Und anhand dieser körperlichen Erfahrung dann das Verhalten zu ändern. Ne? Das ist natürlich auch viel bedürfnisorientierter und wertschätzender und individueller und verbindender auch, ne, als mit so einer Radikalität hinzugehen und zu sagen, so, und jetzt ist Schluss, ich kann diese Wut einfach nicht mehr ertragen, so, Punkt, fertig, aus, gibt es nicht mehr. Ne? Weil genau, es ist ja genau richtig, was du sagst, das wirkt halt einfach nicht nachhaltig. Das mag jetzt für 1, 2, 3 Jahre vielleicht funktioniert haben, aber trotzdem, unter dieser Kontrolle wächst da immer noch ein Kind heran, das sich vermutlich nicht gut spürt.
Ja.
Und dessen Ernährungskompass auch in diesen 1, 2, 3 Jahren weiter geschwächt wird. Und er war ja vorher schon höchstwahrscheinlich geschwächt und wird jetzt unter dieser Kontrolle weiter geschwächt. Und ja, dann kommen die Kinder ins Teenageralter und dann sagen die Eltern, ja, mein Kind nimmt zu, ich weiß nicht warum, wir haben nichts geändert. Naja gut, dann sind sie halt dann zu diesen heimlichen Essern geworden. Ja, das heißt, das, was hier so verlockend klingt, kann, wir wünschen das niemandem, aber kann natürlich ganz, ganz viele Probleme mit sich bringen. Ja.
Was hier halt auch gar nicht thematisiert wird, ist, was passiert denn, wenn das Kind dann wieder nach was Süßem fragt? Was passiert denn, wenn im Kindergarten der Muffin angeboten wird und. Also das wird ja hier einfach komplett ausgeklammert, als könnte man einfach sagen, okay, schwupps, wir sind auf einmal auf einem Planeten, auf dem es keinen Zucker mehr gibt oder keinen raffinierten Zucker mehr gibt. Und das ist ja unrealistisch.
Ja. Und hier wird halt auch wirklich nur die körperliche Ebene betrachtet. Ne? Die seelische Ebene wird ja komplett ausgeklammert. Ne?
Komplett. Also so dieses Kind funktioniert gut jetzt, aber alles andere, gut, es wird thematisiert, dass es besser geschlafen hat. Das ist natürlich auch eine körperliche Ebene, zahlt aber auch so ein bisschen in Richtung Wohlbefinden ein natürlich. Und trotzdem wird gar nicht thematisiert, wenn das Kind vielleicht Süßes schon als Ventil benutzt hat. Welches Ventil wird es dann in Zukunft benutzen, wenn es nicht Süßes mehr hat?
Ja, alles Fragen, die ungeklärt bleiben, ne? Dann würde ich mal auf das Ende des Artikels zusteuern. Hier wird nämlich zum Schluss nochmal die Frage aufgeworfen, gibt es denn wissenschaftliche Beweise für diesen Effekt der Zuckerdiät? Und da heißt es, dass zu viel Zucker ungesund ist, wissen wir ja schon lange. Er macht nicht nur dick und Löcher in die Zähne, sondern langfristig auch krank. Wenn der Verzicht auch noch dafür sorgt, dass man ein entspannteres Kind hat, ist das doch einen Versuch wert. Allerdings muss man selbst dann natürlich auch mitmachen oder die Schokolade heimlich nachts essen. Ja, genau. Aber psst.
Ja, das ist der Schluss. Aber psst, damit endet der Artikel. Der greift so ein bisschen aus meiner Sicht unterbewusst schon genau das Problem auf. Ne? Also sprich, warum sollten denn eigentlich die Eltern heimlich nachts Schokolade essen, wenn sie sich doch so wunderbar rundum glücklich fühlen ohne dieses Gift? Ja, das führt ja eigentlich den ganzen Artikel schon ad absurdum, weil es ja ganz klar zeigt, okay, irgendwie scheint es ja da was in uns zu geben, ganz davon abgesehen, dass wir körperlich auch einfach Zucker gut gebrauchen können, dass wir als Erwachsene auch oft einfach den Impuls verspüren, jetzt irgendwie was Süßes zu essen.
Ja, ich finde, du hast das wunderbar zusammengefasst. Ich glaube, da kann jeder, kann jeder sich so seine zwei, drei Gedanken zu machen zu diesem Ende. Vielleicht nochmal kurz dieser Satz, dass zu viel Zucker ungesund ist, wissen wir ja schon lange. Da gehen wir ja sogar mit, ne? Also da steht ja auch, dass zu viel Zucker ungesund ist, ne? Also da gibt es ja auch einschlägige Studien und wir stehen gar nicht auf dem Standpunkt, dass wir sagen, das ist totaler Quatsch, das ist alles falsch. Entscheidend ist dieses zu viel und wie viel zu viel ist, ist total individuell, ne? Aber der Körper signalisiert uns das ja. Also bei mir ist es immer Kopfschmerzen. Ich habe neulich irgendwie mal was Neues ausprobiert, irgendwie so ein Snickers, Riegel und ich hatte an dem Tag noch nicht viel gegessen. Und habe dann diesen Riegel gegessen, hatte danach wahnsinnige Kopfschmerzen und dachte, boah, das war, ich habe schon beim Essen gemerkt, das ist super süß mit so Peanut Butter irgendwie noch, ne? Und mein Körper hat sofort irgendwie Kopfschmerz angezeigt. Das war einfach nicht das Richtige, es war zu viel. So.
Ja, zu viel ist eben sehr individuell und das sind nicht diese 30 Gramm abgewogene Süßigkeiten am Tag, was ja dann teilweise propagiert wird. Das ist ja vollkommen irre und jeder Körper verstoffwechselt eben auch unterschiedlich. Wir haben ja auch gesagt, vielleicht hat dieses Kind wirklich eine schlechte Bekömmlichkeit für Kohlenhydrate und ernährt sich lieber protein- und fettreich. Das kann ja absolut sein. Ja. Da ist dann eher die Frage, warum hat das Kind das vorher schon nicht mehr gespürt? Und was ist da für eine Schieflage entstanden? Aber dieses zu viel, das ist einfach die Frage der Definition. Was meinen die, die den Artikel schreiben mit zu viel? Und was meinen wir mit zu viel? Und wir meinen eine individuelle Entscheidung beziehungsweise ein individuelles Spüren als zu viel. Und es macht auch nur dann dick. Und ehrlich gesagt, das mit den Löchern in den Zähnen, das ist ja sowieso, also das ist eigentlich auch teilweise ein fehlgeleiteter Glaubenssatz. Also was wir wissen ist, dass Löcher in den Zähnen eine starke genetische Komponente hat. Und was wir wissen ist, dass es den Zähnen nicht gut bekommt, wenn sie permanent etwas in den Mund bekommen. Also sprich, wenn ich jetzt den ganzen Tag immer wieder schluckweise irgendwie einen gesüßten Softdrink trinke, ist das natürlich nicht gut für die Zähne, wenn die quasi keine Zeit haben dazwischen. Da gibt es ja noch viele andere Komponenten. Es ist zum Beispiel auch ganz schlecht für die Zähne, wenn man direkt nach dem Essen Zähne putzt und den Zahnschmelz dann abrubbelt. Also da gibt es ganz viele Dinge, die eben auch falsch gemacht werden. Auch dieses exzessive Zähneputzen, das ist oft gar nicht gut. Auch da gibt es eine individuelle Komponente. Aber es ist eben nicht gut, dass das Kind jetzt zum Beispiel irgendwie einen Apfel isst, wo dann auch noch Säure drin ist und dann rubbelt man an den Zähnen und sagt dann, um Gottes Willen, jetzt sind Löcher entstanden, hätten wir noch weniger Zucker essen müssen. Also da sind auch, könnte man fast nochmal ein gesondertes Thema aufmachen, aber da sind einfach ganz viele fehlgeleitete Glaubenssätze in der Welt, die dann zu diesem plakativen Satz, Zucker macht Löcher in den Zähnen führt, was so einfach überhaupt nicht stehen bleiben kann, so vereinfacht ausgedrückt.
Ja, ja, also Zucker, nein, nicht Zucker, also Karies ist tatsächlich eine multikausale Erkrankung, ne? Also das habe ich tatsächlich mit meinem Zahnarzt auch mal besprochen. Auch die Speichelzusammensetzung, die ist ja auch bei Menschen total verschieden, hat darauf einen Einfluss. Und dieses kausale Zucker gleich Karies gleich Löcher in den Zähnen, das ist so einfach nicht richtig, ne? Aber es wird, also es hält sich sehr, sehr hartnäckig, dieser Glaubenssatz. Gut, aber gut, dass wir das nochmal aufgreifen. Also was ist unser Fazit zu diesem tollen Artikel?
Ja, ich habe gerade noch eine Ergänzung, weil ich gerade auch nochmal über einen weiteren Satz sehr stolpere jetzt beim nochmaligen Lesen. Und zwar heißt es ja hier, und wenn der Verzicht auch noch dafür sorgt, dass man ein entspannteres Kind hat. Verzicht führt nicht zu Entspannung, nicht langfristig. Jeglicher Verzicht führt nicht zu einer Entspannung. Also dieser Satz ist eigentlich am Schluss nochmal, da könnte man so ein Ausrufezeichen dran machen, dass das einfach total widersinnig ist.
Ja.
Also Verzicht im Sinne von keine Bedürfnisorientierung, weder körperlich noch seelisch sozusagen. Das wird das Kind langfristig aus dem Gleichgewicht bringen. Da würde ich in fast einer Absolutheit dahinter so einen Punkt setzen und sagen, Verzicht führt nicht zu Entspannung.
Ja, ich glaube, das kann auch jeder bestätigen, der mal eine Diät gemacht hat.
Ja.
Wenn man gerade, wenn man gerne Kohlenhydrate isst und man macht dann irgendwie Kohlenhydratfasten und isst kein Brot, keine Nudeln, keine Kartoffeln mehr. Also ich war in dieser Phase meines Lebens der unentspannteste Mensch aller Zeiten. Ja, du hast natürlich absolut recht. Also das führt nicht zu einer Entspannung, weil allein das Wort Verzicht, ne? Also wie man Verzicht und entspanntes Kind in einem Satz zusammenbringen kann, das ist schon auch erstaunlich, ja.
Ja, also das genau, ist schon verrückt, schon fast. Also wo ich ja noch mitgehen kann in puncto Verzicht ist, dass man als Erwachsener ja sich auch manchmal mental so ein Stück weit challengen kann. Ne? Also ich verstehe schon, wenn jetzt jemand sagt, boah, da ist eine Gewohnheit hat sich eingespielt, dass ich sehr viel Wein trinke oder so und jetzt verzichte ich da mal drauf und schaue, dass ich, ob ich mental überhaupt in der Lage dazu bin, darauf jetzt zu verzichten. Also das sind alles Dinge, da würde ich ja mitgehen. Da würde ich sagen, ja klar, man kann mal für sich selber so eine mentale Challenge machen. Aber der springende Punkt aus meiner Sicht ist, dass das von innen heraus kommt. Dass ich sage, so, ich möchte jetzt, und das ist eben meistens bei Erwachsenen dann so, ich möchte jetzt mal ganz bewusst eine bestimmte Phase machen, wo ich eine mentale Herausforderung suche, sage ich jetzt mal. Wenn jetzt aber jemand von außen kommt und sagt, ich verbiete dir ab sofort den Wein, um bei diesem Verzichtbeispiel Wein zu bleiben, dann wird das nicht funktionieren. Und dann wird es langfristig nicht funktionieren. Da wird nicht irgendwie eine Dankbarkeit dazu entstehen, sondern da werden Verzichtgefühle entstehen und die führen dann früher oder später wieder zu einer Überkompensation. Und das ist natürlich das, was wir die ganze Zeit erleben, ne?
Ja. Ja. Ja, es macht einen großen Unterschied und die Kinder werden ja von uns da reguliert, ne? Also die treffen ja nicht eine bewusste Entscheidung, um zu gucken, was passiert, ne? Oder um sich irgendwie mental zu challengen. Da sind wir ja in der Erwachsenenwelt. Insofern, ja. Ja, was machen wir jetzt mit diesem Ding?
Ja, ach, ich denke, jeder kann ja so seins rausnehmen, also und seine Erfahrungen dann auch wiederum machen. Also ich glaube, wir haben jetzt unsere Haltung dargelegt und ja, je nachdem, was dann einen argumentativ mehr überzeugt, so wird man dann ja als Eltern oder als Zuhörerin, als Zuhörer dann auch handeln. Wir geben Impulse raus und dann schauen wir mal, was andere damit machen und damit anfangen können.
Ja. Und wenn da ein Impuls dabei war, wo ihr sagt, das probieren wir mal aus, dann freuen wir uns auch immer sehr über Feedback. Also das ist ja für uns auch immer so ein bisschen, ne, wir senden Dinge aus und ja, es, manchmal ist es so ein bisschen schade, ne, dass man da gar nicht so häufig irgendwie so eine Rückkopplung hat. In unseren Coachings haben wir das natürlich, ne. Aber wer von euch jetzt sagt, das war ein super Impuls, ich probiere das mal aus und da eine Erfahrung macht, eine neue Erfahrung, dann teilt das gerne mit uns. Freuen wir uns.
Ja, total gerne.
Ja. Gut. Dann, mir hat es viel Freude gemacht, heute mal so einen Artikel zu besprechen. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, weil wir lesen diese Dinge ja oft und immer wieder denke ich, ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Und ja, wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns auch über eine Podcast-Bewertung und vielleicht machen wir solche Dinge einfach mal häufiger in Zukunft, oder?
Mhm. Sehr gerne. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Genau. Bis dann. Ciao.
Ciao.